Wer spätestens ab den 1970er Jahren seine Kindheit in Italien verbracht hat, bekommt vermutlich ein warmes Gefühl im Bauch bei diesen Klängen. In dieser Tonspur aus einem Video des italienischen YouTube-Kanals Skills Crew Soccer sind die Geräusche zu hören, die ein Objekt erzeugt, das auf den ersten Blick ganz banal ist. Es ist eine Kugel, die ungefähr 230 Gramm wiegt. Sie hat einen Durchmesser von 23 cm. Ihre Oberfläche ist orangefarben und besteht aus Polyvinylchlorid. Kurz PVC. Aufgedruckt auf diesem orangefarbenen Plastikball ist ein schwarzes Linienmuster und dann in schwarzen Buchstaben, hinter denen ein gelber Schatten steht, eine Aufschrift: Super Santos. Das Video, aus dem die Klänge stammen, die ich vorhin eingespielt habe, hat den Titel Super Santos ASMR. ASMR oder ASMR ist die Abkürzung für Autonomous Sensory Meridian Response und bezeichnet, grob zusammengefasst, ein angenehm kribbelndes Gefühl, das Menschen empfinden, wenn sie Geräusche hören, wie die einer angenehm flüsternden Stimme. ASMR-Videos sind einer der erfolgreichsten Trends der vergangenen Jahre auf dem Videoportal YouTube. Und inzwischen ist im deutschsprachigen Raum wie in Italien der Ausdruck ASMR im Sprachgebrauch vieler Menschen gleichbedeutend mit einem Klang, der einfach ein wohliges Gefühl auslöst. Die Klänge, die im Super Santos Video dieses wohlige Gefühl auslösen sollen, sind die, die dieser orangefarbene 230 Gramm schwere Kunststoffball erzeugt. Beim Aufprallen auf dem Boden. Beim Auspacken aus dem dünnen weißen Plastiknetz, in dem er verkauft wird. Beim über den Ball mit dem Finger rubbeln. Beim Ball jonglieren. Beim Passen. Beim Schießen. Und dann am Schluss begleitet vom obligatorischen No, oh nein, der Moment, in dem man den Ball mal wieder zu weit geschossen hat. In den Garten der Nachbarn, auf die Straße, ins Meer. Dass diese Klänge, die der Super Santos Ball auslöst, Teil eines ASMR-Videos sind. Dass die Macherinnen und Macher des YouTube-Kanals Skills Crew Soccer also davon ausgehen, dass diese Klänge wohlige Gefühle bei den Zuschauerinnen und Zuschauern auslösen können, das versteht nur, wer die Geschichte hinter diesem scheinbar banalen, orangefarbenen Plastikball kennt, hinter dem in Wahrheit eine ganze Welt steckt. Mit dem Plastikball namens Super Santos verbringen nämlich viele italienische Kinder bis heute einen erheblichen Teil ihrer Freizeit. Und Millionen heute erwachsener Menschen in Italien verbinden mit dem Super Santos und mit zwei anderen, mit ihm eng verwandten Plastikbällen intensive Erinnerungen. Mit dem Super Santos wurde und wird Fußball gespielt, manchmal auch Volleyball oder Ballspiele mit ziemlich speziellen Regeln, von denen auch noch die Rede sein wird. Der Super Santos begegnet jeder und jedem, die oder der vor allem an wärmeren Tagen mit offenen Augen über italienische Strände geht, durch die Gassen oder Innenhöfe mancher Orte und Städte in Italien. Der Super Santos ist besonders in manchen Teilen Italiens so präsent, dass an diesem Ball auch die Menschen nicht vorbeikommen, die sich überhaupt nicht für Fußball oder andere Ballsportarten interessieren. Deswegen ist die Geschichte des Super Santos auch keine Fußballgeschichte, sondern eine Geschichte, die von Sehnsüchten handelt, die bis heute die italienische Gesellschaft prägen. Und von einer Schattenseite der italienischen Wirtschaftswunderjahre, die leider niemand mehr ignorieren kann. Herzlich willkommen zu Kurz gesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. immer mit einem anderen unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die 15. Folge von Kurz gesagt Italien. Super Santos. Ein Kunststoffball, hinter dem eine Welt steckt. La parola, das Wort. Zum ersten Mal in diesem Podcast geht es in dieser Episode streng genommen nicht um ein einzelnes Wort, sondern um zwei Wörter, Super und Santos. Aus meiner Sicht ist Super Santos aber trotzdem ein Kandidat für diesen Podcast, trotzdem ein unübersetzbares Wort, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, hai portato il Super Santos. Hast du den Super Santos mitgebracht? Ci compriamo il Super Santos? Wollen wir einen Super Santos kaufen? Super Santos wird in diesen wahnsinnig verbreiteten Sätzen ausgesprochen wie ein einziges Wort. Und zweitens, warum ich Super Santos für ein unübersetzbares Wort halte, erst wenn man diese beiden Bestandteile gemeinsam verwendet, Super und Santos, erst dann stehen sie für diesen orangefarbenen Plastikball mit dem schwarzen aufgedruckten Muster und dem aufgedruckten Schriftzug. Erst gemeinsam werden Super und Santos zu etwas unübersetzbar Italienischem. Damit wäre das also geklärt, zumindest aus meiner Sicht. Aber wofür stehen die beiden Bestandteile Super und Santos eigentlich? Super hat im Italienischen im Wesentlichen die gleiche Bedeutung wie super im Deutschen. Es steht für etwas, das im positiven Sinne außergewöhnlich ist. Besonders groß, besonders schwer, besonders gut. Wenn es als einzelnes Wort verwendet wird, wie hier bei Super Santos, kann es im Italienischen laut dem Wörterbuch Treccani ein Adjektiv sein, ein Eigenschaftswort, ein Substantiv, also ein Hauptwort, und es kann als Abkürzung für ein anderes, längeres Wort stehen. Beim Super Santos ist Super ein Adjektiv. Es begleitet den zweiten Wortbestandteil Santos und definiert ihn näher. Kein normaler Santos, sondern eben ein Super Santos. Das Wort Santos im Super Santos kommt aus Brasilien, womit wir schon beim Beginn der Geschichte dieses außergewöhnlichen orangefarbenen Plastikballs wären. Der FC Santos ist nämlich die Fußballmannschaft, bei der ein brasilianischer Fußballspieler namens Edson Arantes do Nascimento seine Karriere verlebte. Sorry für alle, die Portugiesisch können, für die Aussprache. Ein Fußballspieler, den die Welt unter dem Namen Pelé kennenlernte. Pelé, der ja im Dezember 2022 verstorben ist, war der Star der brasilianischen Nationalmannschaft, die die Fußball-Weltmeisterschaften 1958, 1962 und 1970 gewann. Nach dem zweiten brasilianischen Titel 1962 hatte der Mitarbeiter einer norditalienischen Firma die Idee, einen Kunststoffball für die breite Masse der italienischen Kinder und Jugendlichen herzustellen. Und es lag damals, 1962, nahe, diesem Ball den Namen des FC Santos zu geben. Des Clubs von Pelé, des wahrscheinlich ersten wirklichen Weltstars des Fußballs. 1962, als der Ball namens Super Santos erschaffen wurde, ahnte wohl niemand, dass aus dieser handlichen leichten Kugel aus PVC in den Jahrzehnten danach ein unübersetzbares italienisches Wort werden würde. Die Geschichte hinter dem unübersetzbaren Wort Super Santos erzähle ich in dieser Episode. La storia dietro la parola. Die Geschichte hinter dem Wort. Für Italien läuft es nicht gut bei der Fußballweltmeisterschaft der Männer im Jahr 1962. In diesem Sommer 1962 fliegt die italienische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft schon in der Vorrunde raus. Entscheidend ist vor allem eine bittere Niederlage gegen die Gastgeber, gegen Chile. La squadra azzurra torna a casa. die Italienerinnen und Italiener, die das Turnier trotzdem bis zum Ende verfolgen, an den noch wenigen Fernsehgeräten in Italien oder mit den Ohren am Radio, erleben die endgültige Bestätigung des brasilianischen Weltstars Pelé. Pelé ist damals das Vorbild fußballbegeisterter Kinder und Jugendlicher von São Paulo bis Schweinfurt, von Ipanema bis Innsbruck. Und natürlich auch in Italien. Wir sind im Italien der beginnenden 1960er Jahre. Es sind die Jahre, in denen Fußball in Italien endgültig zum unumstrittenen Volkssport Nummer 1 wird und seine Konkurrenten, den Radsport und das Boxen, hinter sich lässt. Und es ist die Zeit, in der der Boom Economico, das rasante Wirtschaftswachstum im Land, gerade Wohlstand in so breite Schichten der italienischen Gesellschaft bringt wie nie zuvor. Italien wird in diesen Jahren zu einer modernen Konsumgesellschaft. Und das bedeutet unter anderem, dass bestimmte Lebensmittel, bestimmte Haushaltsgegenstände, bestimmte Freizeitwaren für einen viel breiteren Teil der Gesellschaft erschwinglich werden als vorher. Zu diesen Gegenständen, die damals erschwinglicher werden, gehören auch Fußbälle. Und bei dieser Entwicklung spielt der Super Santos eine entscheidende Rolle. Mondo, so heißt das italienische Wort für Welt. Und Mondo, so heißt auch ein Unternehmen aus dem Vorort der Kleinstadt Alba in der norditalienischen Region Piemont. Mondo wurde 1948 gegründet, 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Firma spezialisiert sich auf Spielzeug, Sportartikel und Bodenbeläge, unter anderem Tartanpisten für Sportstadien. Im Jahr 1962, nach dem Triumph von Pelés Brasilianern bei der Fußball-WM, bringt die Firma Mondo den Super Santos auf die Welt. Nach übereinstimmenden Artikeln in mehreren kleineren italienischen Medien geht die Idee für den Super Santos auf einen Angestellten von Mondo zurück, einen gewissen Stefano Seno. Aber die Quellenlage dazu ist relativ dünn. Fest steht, als die Firma Mondo den Super Santos im Jahr 1962 auf den Markt bringt, hat er 3 Eigenschaften, die seinen Erfolg bestimmen werden. Erstens sein Design. Der Ball sieht so ähnlich aus wie die damals in Italien wie anderswo noch üblichen Fußbälle mit ihren braunen, miteinander vernähten Lederstreifen. Der Super Santos ist aber nicht braun, sondern orange und er ist somit enorm gut sichtbar und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Zweiter Erfolgsfaktor ist das Gewicht. Der Super Santos ist mit seinen anfänglich 280 Gramm leicht genug, um auch für Anfänger und kleine Kinder leicht zugänglich zu sein, aber gleichzeitig nicht so leicht, dass er bei jedem Schuss zu weit in die Höhe fliegt. Eine Eigenschaft, die ihm noch Jahrzehnte später seinen Liebhaberinnen und Liebhaber zubilligen werden, wie wir später in dieser Folge noch hören. Der dritte Erfolgsfaktor, die dritte Grundlage für den Erfolg des Super Santos, ist sein Preis. Der Super Santos wird von Anfang an zu einem Preis verkauft, den sich die allermeisten Menschen leisten können. 350 Lire soll der Super Santos 1962 gekostet haben. Heute ist ein Super Santos in etwa für 3,50 € zu haben. Am Super Santos hat sich seit über 60 Jahren recht wenig verändert. Vergleicht man Bilder von einem Super Santos von 1962 und einem heutigen, sieht man heute wie damals, in den 2020ern wie in den 1960er Jahren, die gleiche orangene Farbe, die gleiche Aufschrift Super Santos in einer sehr ähnlichen Schriftart. Die Herstellungstechnik des Super Santos hat sich dank modernerer Maschinen verändert. Und auch sein Gewicht ist von 280 Gramm auf 230 Gramm gesunken, immerhin um fast ein Fünftel. Aber die Erfolgsfaktoren sind eben gleich geblieben. Und dank diesen Erfolgsfaktoren spielt der Super Santos in den Jahrzehnten ab 1962 im Leben von Millionen von Italienerinnen und Italienern eine Rolle im Alltag oder in der Erinnerung. In einem sehenswerten Video des Wissenschaftsportals Geopop.it heißt es, vom Super Santos seien seit 1962 15 Millionen Exemplare verkauft worden. Und das, so heißt es weiter in dem Video, mache den Super Santos zum meistverkauften, zum beliebtesten Fußball der Welt. Wie ist das passiert. Seit ich in die Grundschule gekommen bin und bis ich 20 geworden bin, habe ich jeden Sommer mehrere Wochen in Süditalien verbracht. Immer in Meeresnähe, immer waren Strandbesuche ein ganz wesentlicher Teil dieser Sommertage. Und es gibt wenige Gegenstände, die ich so sehr mit den Sommertagen am Meer in Süditalien verbinde, wie den Super Santos. Fast immer lag am Strand irgendwo ein Super Santos in Sichtweite. Hin und wieder durfte ich mir auch selbst einen kaufen. Die orangefarbenen Bälle hingen immer einzeln in einem weißen dünnen Plastiknetz, aufgehängt in einem Geschäft oder im Kiosk eines Edicolante, eines Zeitungskioskbesitzers. Wenn ich in Santa Maria di Castellabate, wo ich die meisten Sommerstrandtage meines Lebens verbracht habe, mit ein paar Lire-Tausendersteinen oder später ein paar Euro- oder Centmünzen in der Hand einen Super Santos kaufen ging, dann nahm der Edicolante immer einen Holzstab mit einem Haken am Ende, um einen der Bälle aus der Ecke zu fischen, an der er sie nahe der Decke aufgehängt hatte. Wir haben auf dem Strand mit dem Super Santos gespielt, zu zweit, zu dritt oder in größeren Gruppen. Und viele mehr oder weniger lang anhaltende Bekanntschaften in meiner Kindheit sind aus einer Frage entstanden. Vuoi giocare con noi? Willst du mit uns spielen? Ausgesprochen hat diese Frage immer jemand, der einen Super Santos unter den Armen angeklemmt hatte oder auf ein Grüppchen anderer Kinder zeigte, die schon mit einem Super Santos gespielt haben. Aber ich habe nicht nur am Strand mit dem Super Santos gespielt, sondern auch auf der Piazza, meistens Abend, in der nicht mehr ganz so heißen Stunde vor dem Sonnenuntergang am liebsten. Auf dem Schulhof habe ich mit dem Super Santos gespielt, aber auch auf dem Parkplatz an der Autobahnraststätte oder hinter einem Lokal. Das sind, in wenigen Sätzen zusammengefasst, meine persönlichen Super Santos-Erinnerungen. Aber das kann für diese Folge natürlich nicht reichen. Meine eigene Geschichte reicht nicht aus, um Ihnen und euch begreiflich zu machen, warum dieser simple, orangefarbene PVC-Ball ein unübersetzbar italienisches Wort ist, das fast jede und jeder in Italien heute kennt. Deswegen habe ich ein paar Menschen aus meinem Freundeskreis in Italien gebeten, mir etwas zu ihren persönlichen Erinnerungen zum Super Santos zu sagen. Ich habe Freundinnen und Freunde aus Norditalien und aus Süditalien gefragt und ich habe ihnen allen dieselbe Frage gestellt. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an den Super Santos denkst? Giacomo, der in Norditalien nahe der Adriaküste aufgewachsen ist, hat mir Folgendes erzählt.
Grandissimo il Super Santos.
Der Super Santos ist großartig. Es war ganz einfach der Ball, den wir am Strand benutzten. Der Super Santos war im Vergleich zu anderen Bällen schwerer. Dadurch war er absolut strandtauglich und wenn er nass wurde, konnte er extrem schmerzhaft werden, wenn er jemanden traf. Ich erinnere mich auch an die Schreie der Mütter, vor allem unter den Sonnenschirmen in den ersten Reihen am Strand. Auch Marco, ebenfalls in Norditalien aufgewachsen, verbindet mit dem Super Santos vor allem Stranderinnerungen. Er hat aber eine etwas weniger gute Meinung über die Flugbahn und die Flugeigenschaften des Super Santos.
Se penso al Super Santos, mi vengono immediatamente in mente le vacanze a Cesenatico che facevo con i miei genitori d'estate.
Wenn ich an den Super Santos denke, fallen mir sofort die Urlaube in Cesenatico ein, die ich im Sommer mit meinen Eltern verbracht habe. Ich denke an Fußballspiele unter der sengenden Sonne um 1:30 Uhr nachmittags, wenn der Sand sich unter den Füßen angefühlt hat wie glühende Kohlen. Ich erinnere mich an die unglaublichen und unvorhersehbaren Flugbahnen des Super Santos. Mit denen konnte man Tore erzielen, die allen Gesetzen der Physik widersprachen. Und gerade wegen seiner unvorhersehbaren Flugbahnen erinnere ich mich auch an die Schreie der Herren, die unter ihren Sonnenschirmen am Strand gelegentlich einen Treffer mit dem Super Santos abbekamen. Ich erinnere mich auch an den Gitterkasten, aus dem wir den Super Santos immer holten. Wir holten ihn nach dem ganzen Winter wieder heraus und bliesen ihn wieder auf. Dann wurde er unser treuer Begleiter für den Sommer. Ich habe auch Miriam aus Süditalien gefragt, was sie mit dem Super Santos verbindet. Miriam ist eine meiner Klassenkameradinnen im Liceo gewesen, im Gymnasium. Miriam ist aufgewachsen in einem Ort in einer hügeligen Landschaft zwischen Meer und Gebirge, der eine halbe Autostunde entfernt vom Meer liegt. Und sie sagt:
Il mio ricordo di Super Santos è legato a.
Meine Erinnerung an den Super Santos ist mit Nachmittagen nach der Schule verbunden, vor allem in der Grundschulzeit und in den Jahren der Scuola Media. Wir haben uns damals zu endlosen Volleyballturnieren getroffen, zu denen uns die Cartoonserie Mila Superstar inspiriert hat. Oder wir haben Assette si Schiaccia gespielt, das ja bis heute populär ist. Und natürlich haben wir immer nur den Super Santos benutzt. In meiner Kindheit haben alle Läden diesen berühmt-berüchtigten Ball verkauft und es war der einzige Ball, der bei diesen Spielen, die kein Fußball waren, erlaubt war. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und der Witz war bei uns, dass jeder Ball früher oder später entweder im Wald landete oder in dornigen Sträuchern verschwand. Danach haben wir dann immer Geld zusammengelegt, um einen neuen Super Santos zu kaufen. Oder es musste derjenige zahlen, der für das Missgeschick verantwortlich war. Wenn wir dann einen neuen Ball hatten, dann hat jeder derjenigen, die dafür mitgezahlt hatten, mit einem Stift seinen Namen draufgeschrieben. Und wir haben dann immer die Person ausgelost, die den Ball über Nacht bei sich zu Hause aufbewahren durfte und ihn dann am nächsten Tag wieder mitbringen sollte.
E si scrivevano i nomi di tutti i partecipanti sul pallone e si sorteggiava a caso il fortunato giocatore che avrebbe potuto custodirlo quella sera e riportarlo il giorno dopo.
Drei Erklärungen dazu. Die Scuola Media, die Miriam erwähnt, ist die Schule, die in Italien alle Schülerinnen und Schüler nach der fünfjährigen Grundschule besuchen. Die Scuola Media dauert im Regelfall 3 Jahre. Danach geht es entweder an ein Liceo, ein Gymnasium oder ein Istituto Tecnico, das in etwa einer Berufsschule entspricht. Wer die Scuola Media besucht, ist im Regelfall zwischen 11 und 15 Jahre alt. Die unter dem deutschen Namen Mila Superstar bekannte japanische Cartoonserie heißt in Italien Mila e Shiro. Und die Serie ist sowohl im deutschsprachigen wie im italienischsprachigen Raum enorm populär bei Menschen, die zwischen der zweiten Hälfte der 1980er und den Nullerjahren groß geworden sind. Und das Spiel Sette si Schiaccia, das Miriam erwähnt, das in anderen italienischen Regionen auch Schiaccia Sette heißt, ist ein sehr beliebtes Ballspiel, das man auf einer Wiese, einem Feld, einem Hof oder aber auch im Meer stehend spielt. Eine Gruppe Menschen steht im Kreis, die oder der Erste wirft einem Mitspielenden den Ball zu und sagt laut Uno, dann müssen alle im Kopf mitzählen. Der siebte Spieler, der den Ball berührt, schmettert ihn dann in Richtung eines Mitspielers. Wenn der Mitspieler dann erwischt wird, fliegt er oder sie raus. Wenn er oder sie den Ball fängt, ist der Angreifer raus. Wenn er oder sie nicht getroffen wird, muss dann der Angreifer sagen, bei welcher Anzahl an Berührungen die Zählung gerade angekommen war. Und wenn der Angreifende die Zahl weiß, dann geht es einfach so weiter. Wenn er sie nicht weiß, fliegt der Angreifer raus. Meine Klassenkameradin Miriam hat aber in jedem Fall mit ihrer Erinnerung an den Super Santos nochmal unterstrichen, dass der Super Santos viel mehr als ein Strandball ist und auch viel mehr als ein Ball zum Fußballspielen, sondern es ist ein Ball für alle Jahreszeiten und Gelegenheiten für italienische Kinder und Jugendliche. Maria Teresa, ebenfalls eine Mitschülerin von mir am Liceo, hat mir das hier zum Super Santos erzählt.
La prima immagine che mi viene in mente quando penso al Super Santos sono i pomeriggi.
Was mir als erstes einfällt, wenn ich an den Super Santos denke, sind die Nachmittage, als ich 10-12 Jahre alt war. Auf dem Hof neben der Kirche spielten wir immer Fußball. Ich durfte mitspielen, weil ich die Einzige war, die nahe genug an der Kirche wohnte, um vor dem Kommunionsunterricht und der Firmenvorbereitung rechtzeitig von zu Hause noch einen Ball holen konnte. Wir benutzten natürlich einen Super Santos. Das war einfach der Ball schlechthin. Ich war das einzige Mädchen, das mitspielen durfte. Die Jungs wollten eigentlich nicht mit Mädchen spielen, aber der Ball gehörte ja mir, also habe ich sie gezwungen, mich mitspielen zu lassen. Aber natürlich haben sie mich immer ins Tor gestellt. Aber auch darin bin ich dann ganz gut geworden. Perché i ragazzi non volevano giocare con le ragazze, ma il pallone era mio, quindi li costringevo a farmi giocare perché loro potessero giocare, anche se naturalmente mi mettevano in porta. Und dann gibt es noch 2 langjährige Freunde von mir, ebenfalls beide aus Süditalien, denen als erster Gedanke beim Super Santos eine besonders kuriose Fußballvariante einfällt, die vor allem auf der Straße gespielt wird. Costabile erzählt mir,
La prima cosa che mi viene in mente, Seba, è senza dubbio la tedesca.
Das erste, was mir einfällt beim Super Santos, ist definitiv die Tedesca. Du erinnerst dich sicher auch daran. Die Variante, bei der man auf ein einziges Tor spielte und jeder mit einer bestimmten Punktzahl startete. Man musste abwechselnd ins Tor und für jedes Tor, das du kassiert hast, wurden dir dann Punkte abgezogen. Für jede Art von Tor gab es unterschiedliche Punktzahlen. Ein Kopfball war 5 Punkte wert, ein Tor per Hacke war 10 Punkte wert. Das Großartige an diesem Spiel war, dass von einer Ortschaft zur anderen, nur wenige Kilometer voneinander entfernt, für die Tedesca völlig andere Regeln galten und es für die Tore völlig andere Punktzahlen gab. Und dann ist da Andrea, der als Kind schon bekennender Fußballmuffel war und es bis heute ist und der allgemein kein Fan von Ballsportarten ist.
Io ricordo che il Super Santos cercavo più che altro di evitarlo perché coi palloni non sono mai andato troppo d'accordo.
In meiner Erinnerung habe ich vor allem immer versucht, dem Super Santos aus dem Weg zu gehen, weil ich zum Fußball noch nie eine gute Beziehung hatte. Aber dem Super Santos konntest du nicht aus dem Weg gehen. Er war einfach überall, vor allem am Strand im Sommer, vor allem in den kleinen Lebensmittelläden waren überall diese Bälle. Und am Ende musste ich dann doch irgendwie bei einer Tedesca mitspielen. Ich war wirklich schlecht darin. Die Tedesca ist eine Straßenfußballvariante, mit der Millionen Italiener und tatsächlich ganz überwiegend männliche Italiener groß geworden sind. Die Regeln der Tedesca hat ja vorhin Costabile schon in seiner Super Santos-Erinnerung erklärt. La Tedesca heißt quasi Fußball auf Deutsch. Woher dieser Name kommt, dazu habe ich bis heute keine verlässlichen Angaben gefunden. Vermutlich ist es einfach eine Bezeichnung, die sich von irgendeinem Hinterhof aus verselbstständigt hat. Wahrscheinlich zu der Zeit, als in der Serie A der ersten italienischen Männerfußballliga damals Weltstars aus Deutschland spielten, wie Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus oder Rudi Völler. Aber lassen wir die Tedesca hinter uns. Was die Erzählungen meiner Freunde, die teils hunderte Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen sind, beispielhaft zeigen: Es gibt vermutlich nur ganz wenige Italienerinnen und Italiener, die nach 1970 aufgewachsen sind und die keine Erinnerungen haben an den Super Santos oder an einen seiner zwei engen Verwandten, über die ich gleich sprechen werde. Sie oder ihr könnt das gerne mal auch im eigenen Bekanntenkreis ausprobieren. Fragt ihr jemanden, der ab den 1970er Jahren in Italien groß geworden ist, was bei ihr oder bei ihm der Ball namens Super Santos auslöst. Und es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass im Gesicht der Person dann ein Grinsen auftaucht. Vielleicht sogar die Augen ein bisschen funkeln und dass sie oder er dann anfängt, eine kleine Geschichte zu erzählen von dem Hof, der Straße, dem Strand, auf dem sie oder er sich in diesen Ball verknallt hat. Das Wort Kultobjekt wird definitiv zu oft gebraucht, so oft, dass es ausgeleiert ist. Aber der Super Santos ist ein Kultobjekt. Er ist mitico, wie man auf Italienisch sagt. Der Cantautore, also der Liedermacher Alessandro Mannarino, hat einem ganzen Album, das er 2011 veröffentlicht hat, den Titel Super Santos gegeben. Der aus Mailand stammende Rapper Lazza hat unter dem Titel Super Santos im Jahr 2016 einen Freestyle-Rap veröffentlicht, also einen improvisierten kurzen Rap-Text, der auf YouTube bei über 300.000 Abrufen gelandet ist und in dem es heißt unter anderem: Il mio flow va dove vuole, Super Santos. Mein Flow, also mein Talent beim Reimen, fliegt wohin er will, Super Santos. Das rappt Lazza darin und damit spielt er auf die manchmal schwer vorhersehbare Flugbahn an, die der Super Santos gerne annimmt und die ja schon mein norditalienischer Freund Marco in seiner Erinnerung erwähnt hat. Lazza ist, wie gesagt, aus Mailand. Aber mit keiner anderen italienischen Stadt ist der orangefarbene Super Santos Ball so eng verbunden wie mit Neapel, der einzigen Millionenstadt Süditaliens, der Hafenmetropole am Fuß des Vulkans Vesuv. 2022 ist in Italien eines von mehreren Büchern erschienen, das den Super Santos im Titel trägt. Das Buch heißt Super Santos Subito. Santo Subito, das riefen im Jahr 2005 viele Katholiken auf dem Petersplatz in Rom, nachdem Papst Johannes Paul II. Gestorben war. Sie forderten, dass er schnell heilig gesprochen werden sollte, was dann 9 Jahre später auch außergewöhnlich bald passierte. Santo, also heilig, subito, sofort. Und der Buchtitel Super Santos Subito spielt eben auf diesen Ruf an. dass aber Fußball und Religion, selbst von tiefgläubigen Katholiken in Italien, auf dieselbe Ebene gesetzt werden, ist auch keine Seltenheit, gerade im Süden Italiens. Jedenfalls, im Jahr 2022 erscheint dieses Buch Super Santos Subito. Und darin schreibt Autor Gianni Bianco, ein Sportjournalist, über die Beziehung zwischen der Millionenstadt Neapel und dem orangefarbenen Super Santos Ball, das hier. Zitat Anfang: Unmöglich, sich Neapel ohne einen auf der Straße aufspringenden Super Santos vorzustellen. Fabio Cannavaro, der in Neapel zwischen den Vierteln Soccavo und Fuorigrotta auf die Welt gekommen, als Straßenfußballer aufgewachsen und später zum Kapitän der Nationalmannschaft und zum Weltmeister 2006 geworden ist, bestätigt das, indem er sagt: Ich habe als Kind mit einem aufgeblasenen Super Santos und mit zwei Müllsäcken als Torpfosten vor dem San Paolo Stadion in Neapel gespielt. Dieses orangefarbene Spielgerät mit seinen schwarzen Strukturlinien war in Neapel so beliebt, dass Super Santos dort für viele gleichbedeutend mit Fußball wurde. So wie die Barbie für Puppen steht, die Nutella für Nuss-Nougat-Aufstriche, die Coca-Cola für koffeinhaltige Limonaden. Zitat Ende. Seit den 1970er Jahren ist es tatsächlich in bestimmten Vierteln Neapels kaum möglich, dem Super Santos nicht zu begegnen. Auf der Straße zwischen den Bassi, den ärmlichen Erdgeschosswohnungen der neapolitanischen Altstadt, in Hinterhöfen, in der Innenstadt, in den Außenbezirken oder den Vorstädten rund um Neapel, auf Parkplätzen, auf Piazze, auf der Straße. Im Buch Super Santos Subito wird zitiert, was sich Neapolitanerinnen und Neapolitaner wohl halb scherzhaft hin und wieder erzählen. Zitat Anfang: Wenn du in Neapel mit einer Brechstange in der Hand zum nächsten Parkplatz gehst und einfach die nächstbesten Autos aufbrichst, wirst du in 6 von 10 einen Super Santos finden. Zitat Ende. Ein wichtiger Grund, warum der Super Santos ausgerechnet in Neapel so beliebt ist, wird im selben Buch auch erwähnt. In Neapel gibt es einfach unfassbar wenige Fußballfelder, auf denen Menschen spielen können. 12 offiziell freigegebene Fußballfelder seien es in ganz Neapel. Im norditalienischen Padua, das einen Bruchteil so groß ist wie Neapel, gibt es den Zahlen im Buch zufolge 65 Fußballplätze. Wegen dieses Mangels und der gleichzeitigen riesigen Beliebtheit von Fußball in Neapel ist der Straßenfußball für einen großen Teil der hunderttausenden fußballbegeisterten Napoletani im Alltag die einzige Option. Und für den Straßenfußball eignet sich der Super Santos eben besonders gut. Warum das so ist, das fasst Andrea Moccia, Gründer und Chefredakteur des schon erwähnten Wissenschaftsportals Geopop.it und gebürtiger Neapolitaner, in einem YouTube-Video über die Herstellung des Super Santos so zusammen.
Il Super Santos era comunque la base. Ovviamente c'erano i palloni di cuoio bellissimi, però sull'asfalto il cuoio non andava bene, infatti si scassava tutto. Il Super Santos,
Der
no,
Super Santos
certo,
war
si
immer die
bucava
Grundlage
un
zum
giorno sì e
Fußballspielen.
un giorno no,
Klar,
perché
es gab auch die schönen
le spine,
Lederbälle,
le rose,
aber auf dem Straßenpflaster und auf dem Asphalt taugten sie nichts. Sie gingen schnell kaputt. Der Super Santos eben nicht. Klar, hat er immer wieder Löcher bekommen, ständig, jeden zweiten Tag. Mamma mia, allein wenn ich an die Dornen der Rosenbüsche denke. Aber wir hatten einen Trick, um die Löcher wieder zu schließen. Wir hitzten ein Messer unter einem Feuerzeug, dann hielten wir es an die Stelle mit dem Loch. Das Plastik erhitzte sich und schmolz an und wir schlossen das Loch wieder. Dann konnten wir weiterspielen. Großartig. Es ist wegen dieser unglaublichen Verbreitung des Super Santos in Neapel schon fast logisch, dass auch in einem Buch des wahrscheinlich weltweit berühmtesten Neapolitaners unserer Zeit der Super Santos eine entscheidende Rolle spielt, nämlich im Roman Cuore Puro von Roberto Saviano. Roberto Saviano ist weltberühmt geworden mit seinen Investigativrecherchen über die Camorra, die neapolitanische Mafia. Sein Enthüllungsbuch Gomorra, das später auch verfilmt wurde, hat ihn zu einem der am stärksten gefährdeten Feinde der organisierten Kriminalität in Italien gemacht. Roberto Saviano lebt seit den 2000er Jahren unter ständigem Polizeischutz. Savianos im Frühjahr 2023 erschienener Roman Cuore Puro, der auf einer früheren Kurzgeschichte beruht, die natürlich Super Santos heißt, dieser Roman spielt auf den Straßen von Neapel. Auf dem Buchcover ist ein Schwarz-Weiß-Foto Straßenfußball spielender Kinder zu sehen. Als einziger Farbtupfer darauf ein orangefarbener Super Santos-Ball. Die Geschichte, dreht sich darum, dass 14-jährige Jungen in einem Randbezirk von Neapel von einem örtlichen Camorra-Boss Geld versprochen bekommen, wenn sie laut Obalone, der Ball, rufen, jedes Mal, wenn sie beim Fußballspielen eine Streife der Polizei oder der Carabinieri bemerken. Dieser Ruf hat den Zweck, die Camorristi in der Gegend zu warnen vor den Sicherheitskräften. Aber später begehren die Jungen auf. Was der Super Santos für jemanden bedeutet hat, der in den 1980er und 1990er Jahren in Neapel aufgewachsen ist, das fasst Roberto Saviano in seinem Buch Cuore Puro so zusammen. Zitat Anfang: Der Super Santos war nicht nur ein Ball, er war der Ball schlechthin. Ein feurig orangefarbener Ball mit schwarzen Streifen, die nie ganz übereinstimmten mit den in den Kunststoff eingeprägten Vertiefungen und geometrischen Figuren. Der Super Santos war unkaputtbar. Wenn sich jemand einen Fußball vorstellte, dann stellte er ihn sich orange, schwarz und mit dieser gelb schattierten Aufschrift vor. Er stellte sich einen Super Santos vor. Ein Ball mit Würde, erhältlich zu einem unglaublich günstigen Preis. Er lag damals zwischen 2.000 und 3.000 Lire und mit ungewöhnlicher Widerstandskraft. Der Super Santos war mit einem Gemütszustand verbunden. Wenn jemand einen Super Santos dabei hatte, dann bedeutete das eine kleine Flucht aus dem Alltag. Ein kleines Spiel, Atemlosigkeit, Schweiß, aufgeschürfte Knie, Freiheit. Der Super Santos wurde zu einer Verbindung all dessen, was man tun wollte. Spaß haben, draußen im Freien sein, spielen, rennen. Der Super Santos war eine Art, das Leben zu verstehen, ein Versprechen auf Glück. Und wir alle träumten davon, ihn immer an unserer Seite zu haben. Zitat Ende. Kleiner Hinweis, das Buch Cuore Puro von Roberto Saviano ist noch nicht auf Deutsch erschienen. Die Übersetzung des Zitats ist also von mir. Neapel ist also die inoffizielle Hauptstadt des Super Santos, dieses unübersetzbar italienischen Plastikballs, der so vielen Menschen so viel bedeutet. In anderen Teilen Italiens läuft dem Super Santos aber ein mit ihm verwandter Ball offenbar den Rang ab. Zum Beispiel hat mir Michele, der im nordostitalienischen Friaul aufgewachsen ist, das hier gesagt.
Guarda, ti rispondo subito dicendoti che il Super Santos qua dalle mie parti si vedeva raramente perché noi qui trovavamo tipo quando vai andavi al.
Ich kann dir gleich sagen, dass der Super Santos hier in meiner Gegend nur selten zu sehen war, weil wir hier am Kiosk oder in den Geschäften am Meer die Schwimmwesten und Boccia-Kugeln verkaufen, nicht den Super Santos hatten, sondern den Super Tele. Das ist ein ähnlicher Ball, auch aus Kunststoff, aber wenn du den trittst, hat er Flugbahnen, die allen Naturgesetzen widersprechen. Zumindest in meiner Gegend war der Super Santos sehr selten. Ich habe ihn schon gesehen, aber meiner Meinung nach brachten den eher Kinder aus anderen Teilen Italiens mit. Also meiner kleinen Umfrage zufolge unter meinen Freunden in Nord- und Süditalien scheint es bei den Plastikbällen, die die Jugenderinnerungen der Italienerinnen und Italiener dominieren, eine Art Nord-Süd-Spaltung zu geben. Eine weitere Nord-Süd-Spaltung in diesem wundervollen, schrecklich komplizierten Land Italien. In Süditalien ist der Super Santos der Ball schlechthin, in Neapel sowieso. Aber in Norditalien scheint mindestens genauso beliebt der Super Tele zu sein. Der Super Tele ist ein weißer, gelber, blauer, grüner, roter oder gelber Ball, es gibt unterschiedliche Varianten, mit schwarzen, fünfeckigen Flecken, wie auf den Fußbällen, die sich ab den 1960er Jahren weltweit verbreiteten. Hersteller des Super Tele, der seit 1972 hergestellt wird, ist wie beim Super Santos die norditalienische Firma Mondo. Und in einem Artikel des französischen Fußballportals SoFoot wird auch erwähnt, dass der gleiche Ball in Frankreich unter dem Namen Corner recht verbreitet ist. Und um das Bild von der Nord-Süd-Spaltung bei den PVC-Bällen zu vervollständigen, Roberto Saviano schreibt in seinem Buch Cuore Puro, dass der Super Tele natürlich auch in der Super Santos-Hauptstadt Neapel bekannt war, aber dass er dort als, Zitat, dummes Kinderspielzeug galt, das niemand zum Fußballspielen auf der Straße verwendete. Wie Michele in seiner Erinnerung erwähnt, ist der Super Tele noch einmal erheblich billiger und leichter als der Super Santos. So leicht, dass seine Flugbahnen völlig irrwitzig sind. Auch Umberto, der an der norditalienischen Adriaküste aufgewachsen ist, ist vor allem mit dem Supertele aufgewachsen und nicht mit dem Super Santos.
Allora, guardando la foto del Super Santos, mi viene in mente il Super Tele o il Tango. Erano due pannelloni che spadroneggiavano durante la mia infanzia.
Wenn ich mir das Bild vom Super Santos ansehe, muss ich an den Super Tele oder den Tango denken. Das waren die beiden Bälle, die in meiner Kindheit dominierten. Der Tango war etwas dicker und damit auch etwas widerstandsfähiger gegen Rosendornen. Ich erinnere mich, dass ich mit meinem Cousin gespielt habe und der Super Tele hält wirklich nur einen Tag, vielleicht sogar nur ein paar Stunden. Ich glaube, mit dem Super Tele sind wir zur Wegwerfgesellschaft geworden. Das war wirklich ein lächerlicher Ball. Wenn man ihn kickte, flog er irgendwo hin und wenn er auch nur eine kleine Windböe abbekam, konnte man ihn in wenigen Augenblicken verlieren.
Un pallone veramente ridicolo. Quando lo calciavi, volava via ovunque, se prendeva anche un piccolo soffio di vento.
Den Tango, den Umberto erwähnt, kenne ich tatsächlich auch schon seit meinen ersten Italienurlauben in den 1990er Jahren. Der Tango hat denselben Namen und ein ähnliches Design wie der offizielle Spielball der Männerfußball-WM 1978. Er ist weiß mit schwarzen miteinander verbundenen Dreiecken. Der Tango ist schwerer und besser kontrollierbar als Super Tele und Super Santos und entsprechend aber auch teurer. Sie ahnen? Ihr ahnt es vermutlich schon, auch den Tango hat die Firma Mondo hergestellt. Was aber bei allen Nord-Süd-Unterschieden festzuhalten ist, der Super Santos und seine beiden Verwandten Super Tele und Tango sind nicht nur irgendeine Kindheitserinnerung in Italien, sondern eine, die bei vielen Menschen im Land besonders starke, angenehme Emotionen weckt. Der Super Santos und seine beiden Verwandten lösen, wie ich ganz zu Beginn dieser Folge gesagt habe, warme Gefühle im Bauch aus. Das kommt von Erinnerungen wie der, die Samuele im Nordosten Italiens aufgewachsen auf meine Frage hin so zusammengefasst hat.
I miei ricordi sono legati particolarmente al Super Tele, perché ci ho giocato molto di più che col Super Santos.
Meine Erinnerungen sind besonders mit dem Super Tele verbunden, weil ich mit ihm viel mehr gespielt habe als mit dem Super Santos. Jahrelang war er für mich ein unverzichtbarer Begleiter, vor allem am Strand. Ich bin nie ohne einen Super Tele in den Sommerurlaub gefahren, weil er für mich vor allem für Spaß und Geselligkeit stand. Ich erinnere mich besonders an ein legendäres Match, das ich in Spanien mit dem aus Padua mitgebrachten Super Tele spielte. Meine Schwester und ich spielten mit Kindern verschiedenen Alters und verschiedener Nationalitäten. Es kam immer jemand dazu, manchmal jemand, der gerade angekommen war oder der uns spielen sah. Wir spielten stundenlang, fast bis in den Abend hinein. Das Spiel endete 27-23. Daran kann ich mich noch immer erinnern und es war ein großer Spaß. Weil das, was für andere ein Makel sein mag, nämlich das geringe Gewicht und damit die Unkontrollierbarkeit des Super Tele, für mich seine beste Eigenschaft war. Seine seltsamen und unvorhersehbaren Flugbahnen machten das Fußballspielen noch lustiger, unabhängig von den individuellen technischen Qualitäten. Wir hatten alle Spaß. Dieser Spaß am einfachen Spiel, das ist im Endeffekt das, was wie eine Klammer für all die Erinnerungen an den Super Santos und die beiden anderen mit ihm verwandten Bälle der Firma Mondo, also den Super Tele und den Tango, wirkt. Es sind Erinnerungen, die man in italienischen Medien auch regelmäßig lesen kann. Manchmal aber enthalten diese Gefühle nicht nur süße Erinnerungen an die eigene Kindheit, sondern ein Gefühl, das den Blick auf die gesamte Gesellschaft prägt, nämlich Nostalgie. Ein Gefühl, das nicht nur angenehm und warm ist, sondern auch ziemlich unangenehme Begleiterscheinungen haben kann. Nostalgie ist ja nicht nur in Italien ein verbreitetes Gefühl. Die Verklärung der Vergangenheit ist auch in anderen Ländern, unter anderem auch im deutschsprachigen Raum, gerade beliebter als in Jahrzehnten zuvor. Der große Sozialforscher Sigmund Baumann hat das in seinem letzten Buch Retrotopia analysiert und so aufgeschrieben, dass es sich auch spannend liest. Baumann schreibt darin auch über die großen Gefahren, die es für eine Gesellschaft bedeutet, wenn ein großer Teil nur noch nach hinten blickt in die Vergangenheit und nicht nach vorne. Nostalgie kann Angst, Verbitterung und Frust mit sich bringen und Populismus befördern, weil ja das Versprechen, die Vergangenheit zurückzubringen, in Wahrheit niemand einlösen kann. Und das Italien der 2020er Jahre ist in meiner Wahrnehmung im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein außergewöhnlich nostalgisches Land. Ich bin darauf schon in anderen Folgen dieses Podcasts eingegangen. Auch das unübersetzbar italienische Kultobjekt Super Santos wird immer wieder zum Teil dieser Nostalgiewelle. Wer auf Google nach italienischen Artikeln zum Super Santos sucht, findet eine Reihe von Texten, in denen der Super Santos nicht nur ein orangefarbener Plastikball ist, der für die eigene Kindheit steht, sondern auch ein Symbol für angeblich bessere Zeiten. Für Zeiten, in denen Kinder noch draußen spielten, anstatt wie in Anführungszeichen die Jugend von heute, die angeblich nur noch vor der Videospielkonsole hockt oder sich über das Smartphone beugt. Beispielhaft für diese nostalgischen Super Santos Texte ist zum Beispiel ein Beitrag auf Napoli Pew. Darin steht, Zitat Anfang, heute haben sich die Zeiten etwas geändert. In den Gassen ist nicht mehr so viel los wie früher. Videospiele, Tablets, moderne Handys ersetzen zunehmend den Straßenfußball. Richtig ist auch, dass es in unseren Städten immer weniger Grünflächen gibt. Aber es fehlt die Fantasie, aus zwei Steinen am Boden ein Tor zu bilden, und es fehlt der unbändige Drang, den großen orangefarbenen Freund über den Asphalt zu kicken. Zitat Ende. Gegen diesen Teil des Kults um den orangefarbenen Super Santos, gegen diese Super Santos früher war alles besser Nostalgie, lassen sich aus meiner Sicht mindestens zwei Punkte einwenden. Erstens, die scheinbar heile Welt des Super Santos und der beiden anderen legendären Plastikbälle Italiens, die war nie heil. Denn der Super Santos hat eine Schattenseite, die jede und jeder sehen kann, der sich mit dem Zustand der Weltmeere beschäftigt. Zu dem Plastikmüll, der im Mittelmeer schwimmt, gehören unter vielen anderen Gegenständen auch Bälle wie der Super Santos. In der süditalienischen Region Apulien hat Fremdenführer Enzo Suma im Jahr 2021 das Projekt Archeoplastica gestartet. Es ist eine Art digitales Museum, in dem Suma Plastikmüll virtuell ausstellt, den er an den apulischen Küsten findet, weil er dort angespült wird. In diesem Museum Archeoplastica sind Gegenstände zu sehen, die teilweise aus den 1960er Jahren stammen und trotz der Jahrzehnte im Meer immer noch fast intakt sind. Mit seinem Projekt Archeoplastica, das ich wie alle in diesem Podcast namentlich erwähnten Quellen in den Shownotes verlinkt habe, erreicht Enzo Suma zweierlei. Er schafft zum einen ein interessantes Museum über Konsumgüter der Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg und zum anderen macht er damit sehr deutlich, wie hartnäckig und langlebig Plastikmüll ist. Und in einem Video auf dem Account von Archeoplastica, das auf eben mehreren Online-Netzwerken veröffentlicht wurde, sieht eben auch eine Reihe von Kunststoffbällen zu sehen, die im Meer angeschwemmt wurden. Immerhin, bei der Super Santos-Herstellerfirma Mondo ist das Bewusstsein für das Problem inzwischen zumindest vorhanden. 2021 hat Mondo eine neue Generation von Super Santos und Super Telebällen vorgestellt, die laut der Firma zu 50% aus Bioplastik bestehen und somit zumindest zur Hälfte biologisch abbaubar sein sollen. Es gibt außerdem noch einen zweiten Grund, warum die allzu große Verklärung der Super Santos Vergangenheit und das Jammern über die Anführungszeichen heutige Jugend in dieser Hinsicht vermutlich so wenig treffsicher ist wie ein Fernschuss mit dem Flatterball Super Tele. Denn man findet leicht Anzeichen dafür, dass das Spiel mit dem Super Santos, mit dem Lieblingsball der Italienerinnen und Italiener, nach wie vor quicklebendig ist. Im März 2022 ging ein Bild um die Welt vom Platz vor einer Kirche in der mittelitalienischen Region Marken. Darauf zu sehen, Dutzende Fußbälle, die von Arbeitern auf dem Dach gefunden und wieder auf den Boden befördert worden waren. Darunter war, neben vielen von den Jahrzehnten auf dem Dach verdreckten und vergrauten Bällen, ein leuchtend orangefarbener Ball. Sieht ganz aus wie ein Super Santos, wie ein ziemlich neuer Super Santos. Passaparola, Mundpropaganda. Ich hoffe, eines ist in dieser Folge deutlich geworden. Der Super Santos und die mit ihm verwandten Bälle haben in der Alltagskultur in Italien tiefe Spuren hinterlassen. Sie haben sich tief ins Gedächtnis der Menschen gegraben, die als Kinder und Jugendliche damit gespielt haben oder auch als Erwachsene weiterhin damit spielen. Und ein Hinweis darauf, wie tief diese Spuren gehen oder genauer gesagt, wie groß die Abdrücke sind, die der Super Santos in der Alltagskultur in Süditalien hinterlassen hat, ist die Erfolgsgeschichte eines Songs mit dem Namen Super Santos, den ein Sänger namens Tony Tammaro im Jahr 2005 veröffentlicht hat. Und das ist mein Tipp für dieses Mal im Passaparola. Tony Tammaro ist Sänger und Parodist aus Neapel und in der süditalienischen Region Kampanien vor allem, deren Hauptstadt Neapel ist, ist Tony Tammaro seit den späten 1990er Jahren eine Legende. Und 2005 hat Tony Tammaro eben seine persönliche Liebeserklärung an den Super Santos veröffentlicht. Auf Italienisch mit starkem neapolitanischen Akzent. In dem Song heißt es unter anderem, Zitat Anfang, im Innenhof in unserer Jugend spielten wir zwischen den Müllsäcken. Ein Ball, ein paar Schüsse auf ein Tor und die alte Frau, die uns zum Teufel schickte. Unter der alten Eisenbahnbrücke bist du verschwunden, mit einem Schuss und deinem Zug. Ich erinnere mich gern an dich, mein lieber Ball, und ich möchte dir ein Lied widmen. Super Santos, Super Santos, ein orangefarbener Fleck inmitten von Blau. Super Santos, Super Santos, wenn du auf einen Nagel triffst, dann macht es pfff. Zitat Ende. Ich habe in den Shownotes zwei Versionen von Super Santos von Tony Tammaro verlinkt. Zum einen die Albumversion mit einem Link auf Spotify und auf YouTube und dann ein YouTube-Video von einem Live-Auftritt, bei dem Tony Tammaro Super Santos singt. Ein Live-Auftritt aus dem Sommer 2022 aus Cassino, das zwischen Rom und Neapel liegt. Tony Tammaro singt das Lied natürlich mit einem Super Santos-Ball in der Hand. Und an der Reaktion des Publikums, als er diesen Song anstimmt, kann man, glaube ich, ganz gut spüren und erkennen, was dieser orangefarbene 230 Gramm leichte PVC-Ball für so viele Italienerinnen und Italiener bedeutet hat und bis heute bedeutet. Jetzt habe ich noch zwei Hinweise. Eine wichtige Fehlerkorrektur und ein Hinweis auf etwas, das euch dabei helfen könnte, besser zu verstehen, warum ich diesen Podcast mache und was mich bei der Arbeit daran antreibt. Die Fehlerkorrektur kommt von der treuen, kurz gesagt, Italienhörerin Silvia Cornacchiari. Sie war an Ferragosto in Italien und sie hat mich auf einen Fehler hingewiesen, den ich bei der Folge über Ferragosto gemacht habe. Ich habe darin nämlich gesagt, dass am Ferragosto, am 15.8. keine aktuellen Zeitungen erscheinen in Italien. Das ist falsch, denn in Italien erscheinen sehr wohl am 15.8. aktuelle Zeitungen. Was am 15.8. nicht passiert, ist, dass aktuelle Zeitungen produziert werden. Also in den Redaktionen arbeiten keine Redakteurinnen und Redakteure, die eine aktuelle Zeitungsausgabe vorbereiten. Mein zweiter Hinweis ist auf einen Gastauftritt, den ich in einem anderen Podcast hatte und den man sich anhören kann. Ich war zu Gast bei Hauptsache Italien mit Frederik Tillmanns. Frederik Tillmanns lebt in Bologna, er ist Volkswirt, produziert seit gut einem Jahr eben den Podcast Hauptsache Italien, in dem er sich mit Italien vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten beschäftigt, über die Wirtschaft des Landes spricht, mit Expertinnen und Experten. Und ein wirklich hörenswerter Podcast für alle, die sich besonders für diesen Aspekt Italiens interessieren. Und warum Frederik mich eingeladen hat, ist, weil er einen ähnlichen Ansatz hat wie ich, nämlich Italien so zu erklären, dass wir Klischees überwinden, dass wir über die negativen oder positiven Klischees über Italien hinausgehen und uns die Faktenlage anschauen. Was ist wirklich dran und wie kann man Italien so erzählen, dass man das Land ernst nimmt. Und so heißt auch die Episode, bei der ich zu Gast bin, Italien ernst nehmen, weil das das Motto ist, unter dem ich die Arbeit an kurz gesagt Italien mache. Und weil eben Frederik und ich uns darüber unterhalten, was wir beide mit unseren Podcasts meinen, wenn wir sagen, wir wollen Italien ernst nehmen. Es ist ein Gespräch geworden über Italien-Klischees und was man dagegen tun kann, gegen diese Klischees, über Klischees, die andererseits Italienerinnen und Italiener über den deutschsprachigen Raum haben. Und in der Episode spreche ich auch über mein eigenes Leben und darüber, wie sich mein Leben so eng mit Italien verwoben hat, wie ich das am Anfang jeder Episode dieses Podcasts sage. Wir unterhalten uns über drei neue unübersetzbare italienische Wörter. Nozionismo, Fuorisede und Würstel. Und ja, Würstel ist definitiv ein unübersetzbar italienisches Wort. Warum? Das könnt ihr, wie gesagt, in der Episode hören. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt. Ich empfehle euch, wie gesagt, sehr, auch Hauptsache Italien zu abonnieren. Kurz gesagt, Italien gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Links findet ihr alle übersichtlich unter kurzgesagtitalien.de. Ich bin auf Social Media vertreten, auf Twitter oder neu X, auf Instagram, auf Facebook. Und ich habe eine Bitte an Sie und euch, wenn Ihnen, euch dieser Podcast gefällt, bitte hinterlasst eine Bewertung auf Spotify und vielleicht sogar eine Rezension auf Apple Podcast. Das hilft mir sehr dabei, sichtbar zu sein, gesehen zu werden von Menschen, die dieser Podcast vielleicht interessieren könnte. Wer Hinweise, Kritik oder irgendeine Art von Feedback hat, kann mir unter sebastian@kurzgesagtitalien.de schreiben. Es gibt für alle, die sich für diesen Podcast interessieren, einen kostenlosen Newsletter, den Sie oder ihr über Steady abonnieren könnt, um informiert zu werden über jede neue Episode und Infos aus dem sozusagen Maschinenraum dieses Podcasts zu bekommen, was ich damit vorhabe, was ich vielleicht verändere, Neuigkeiten, Hinweise auf bestimmte Entwicklungen in Italien, newsletter.kurzgesagtitalien.de. Wer Kurzgesagt Italien unterstützen möchte, kann das über Steady tun. Es ist möglich, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Das kostet 5 Euro im Monat bei jährlicher und 6 Euro im Monat bei monatlicher Mitgliedschaft. Mitglied.kurzgesagtitalien.de ist die Adresse dafür. Wer Mitglied wird, bekommt nicht nur das gute Gefühl, das journalistische Projekt Kurzgesagt Italien zu unterstützen und meinen Versuch, Monat für Monat dieses schrecklich komplizierte und wundervolle Land Italien zu erklären. Außerdem bekommt man Mitglieder eben exklusiv Zugang erstens zum exklusiven monatlichen Newsletter Mensile, in dem ich die Geschichte der aktuellen Podcast-Episode noch ein bisschen weiter erzähle. Alle bisherigen Texte, die bei Mensile erschienen sind, findet ihr unter texte.kurzgesagtitalien.de. Außerdem bekommen alle Mitglieder Zugang zum exklusiven monatlichen Treffen La Chiacchierata, bei dem ich mich mit allen Mitgliedern zu einer Videoplauderei treffe über Skype und das eben allen Mitgliedern offen steht. Und das sind inzwischen, ist das echt eine schöne Tradition geworden, diese Chiacchierate, in denen wir uns über die aktuelle Folge unterhalten, über alles, was Ihnen und euch zu Italien gerade unter den Nägeln brennt. Die Mitgliedschaft bei Kurzgesagt Italien kann man auch verschenken unter schenken.kurzgesagtitalien.de. Das war's. Wir hören uns bei der nächsten Episode Kurzgesagt Italien. A presto! Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter @BastianoEnrico. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Kala mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Shownotes verlinkt.